gefährliche Alte. Eine Spurensuche in Geschichten, Geschichte und Gegenwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die gefährliche Alte. Ihr hört diese und jede weitere Folge jeden zweiten Freitag im Monat um 17 Uhr auf Radio Korax aus Halle oder jeden ersten Donnerstag im Monat um 16 Uhr auf Radio Dreieckland aus Freiburg. Nachhören könnt ihr wie immer auch jede Folge unter www.radiokorax.de oder unter www.freie-radios.net. Und wie schon bei der letzten Folge noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Sender Korax ist aktuell in Gefahr, denn die AfD hat bereits angekündigt, sollte sie die Wahlen im Herbst 2026 in Sachsen-Anhalt gewinnen, wird sie dem Sender die Fördergelder streichen, was für einen freien Sender wie Korax natürlich ein Problem ist, da er ja keine kommerziellen Einnahmen über Werbung etc. hat. Wenn ihr uns also unterstützen möchtet, werdet gerne Mitglied im Förder- und Freundeskreis von Korax und dazu verlinke ich euch noch etwas unten in den Links. Mein heutiges Gespräch ist auch durchs Radio zustande gekommen und zwar durch die Empfehlung von einer Hörerin, die mir meine heutige Gesprächspartnerin empfohlen hat. Und nicht nur das, sie hat uns auch ein Obdach unter ihrem Dach dafür gegeben. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Julia. Ja, und jetzt zum Gespräch heute. Meine Gesprächspartnerin ist Regina Amer aus Wien. Sie ist Gründerin der Wohnungsloseninitiative Homeless in Europe Austria, also eine Selbstorganisation von wohnungslosen Menschen. Und sie ist auch Bezirksrätin in Wien. Wir werden uns also über das Recht auf Wohnen unterhalten, aber natürlich auch über die aktuelle schwierige Wohnsituation in so ziemlich allen größeren Städten in Europa oder natürlich auch darüber hinaus. Und in dieser Situation sind wiederum Frauen besonders betroffen, sei es durch häusliche Gewalt, vor der sie nicht fliehen können ohne eine neue Wohnung, oder auch bei Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Beides sind Erfahrungen, die Regina selbst aus ihrem Leben kennt. Darüber werden wir sprechen. Aber natürlich sprechen wir auch darüber, was sie heute macht, was sie dagegen macht, was sie antreibt und warum Rauchen manchmal auch hilft. Ganz viel Spaß beim Hören. Wir sind heute in einer Wohnung in Leipzig und mir gegenüber sitzt Regina Amer, aber Regina ist eigentlich gar nicht aus Leipzig, sondern wir haben uns hier netterweise in einer befreundeten Wohnung getroffen, um uns hier unterhalten zu können. Regina ist aus Wien und erstmal hallo Regina.
Hallo.
Vielen Dank, dass du heute Zeit hast, dass wir uns ein bisschen unterhalten über deine spannenden Aktivitäten. So. Du bist ja Aktivistin, ja?
Ja.
Aktivistin für Menschen, die wohnungslos sind oder obdachlos sind? Oder wie bezeichnest du dich selber?
Als Aktivistin für faires Wohnen, dass die Menschen eine Wohnung haben, die sie sich leisten können und die in einem vernünftigen Zustand ist. Also kein Schimmel, heizbar, keine kaputten Fenster und groß genug. Also Wohnungen mit 20 Quadratmeter finde ich für Menschen einfach. Also jedes Tier, für Tiere gibt es ja Vorschriften, für Menschen ist es anscheinend zumutbar, wenn sie, Hauptsache sie haben ein Dach über dem Kopf und das finde ich nicht richtig. Ja.
Du hast auch eine Geschichte, die ich sehr interessant finde, von der ich jetzt nur so ein bisschen was weiß, über das unterhalten wir uns ja heute. Vielleicht fangen wir mal da an, so wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich politisch zu, ja, für dieses Thema zu interessieren?
Ich habe 2011 angefangen zu informieren, ob ich zu blöd bin, mit meinem Mindesteinkommen vernünftig zu leben. Also dass nicht am Ende des Geldes noch so viel Monat über ist. Und dann war ich echt erschrocken, wie viele Menschen davon betroffen sind, weil die Mindestsicherung in Wien ist einfach viel zu niedrig. Dieses EU-SILK sagt, dass wir eigentlich sehr viel mehr bekommen müssten, ein paar hundert Euro mehr. Das liegt nicht an uns Armutsbetroffenen, das liegt an der Regierung.
Also du würdest dich selbst als Armutsbetroffen auch bezeichnen?
Ja.
Ja. Und du hast selber auch eine Geschichte von Wohnungslosigkeit.
Ja.
Magst du da ein bisschen was dazu erzählen, wann dir das in deinem Leben schon passiert ist und wie?
Ich habe meinen Freund gepflegt, der dann gestorben ist, Endstadium Krebs. Ich war in seiner Wohnung statt in meiner und habe die Briefe nicht abgeholt, diese Einschreibbriefe, weil der Vermieter mir die Kündigung geschickt hat. Und ich habe das zu spät bemerkt, habe dann versucht, es zu klären, war aber nicht mehr möglich, weil der Vermieter nicht einverstanden war. Habe dann 2 Wochen bei einer Freundin gelebt, habe dann 2 Wochen in einem Hotel gelebt. Und dann wieder eine Wohnung gehabt, aber diese Zeit war einfach, es war einfach extrem schwierig, nicht zu wissen, was mache ich, wenn ich nicht die neue Wohnung dann noch immer nicht einziehen kann, wo kann ich dann bleiben, diese Unsicherheit.
Ja.
Ich habe heute noch, nach 11 Jahren, noch immer Panik, solange die Miete nicht abgebucht ist vom Vermieter. Das macht mich total unruhig und erst wenn die abgebucht ist, geht es mir wieder gut.
Mhm.
Aber diese Unsicherheit, diese Angst, wieder die Wohnung zu verlieren, das ist echt, hört nicht auf.
Mhm. Das macht was mit einem, ja, das glaube ich.
Es stresst.
Ja. Und du hast, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, auch aber schon in deiner früheren Vergangenheit Erfahrungen auch gehabt, da warst du auch immer in einem Frauenhaus.
Ja.
Wie kam das oder magst du da was dazu erzählen?
Ich habe geheiratet. Eigentlich, wenn ich vernünftig nachgedacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht geheiratet. Aber meine Mutter war dagegen und wenn meine Mutter dagegen ist, ist es gut, dann bin ich dafür und dann heirate ich. Nur hat der Mann dann, als er gewusst hat, ich kann nicht zurück und ich kann auch sonst nirgends hin, hat er natürlich seine Macht genutzt und hat irgendwann angefangen auch zu schlagen und ich war dann, bin dann geflüchtet mit einem 1,5-jährigen Sohn ins Frauenhaus, habe dort wieder angefangen, mich um, also diese ganzen Scheidung und Besuchsrecht und Unterhalt und diese ganzen Gerichtsdinge zu klären, zu lösen. Und dann einen Job gesucht, eine Wohnung gesucht und wieder gewohnt. Das Problem damals war nur, dass bevor ich die eigene Wohnung hatte, wusste mein Mann ja nicht, wo ich bin.
Mhm.
Aber danach hatte ich einfach permanent Angst, dass der, wenn er den ersten Brief bekommt, wo meine Adresse drauf ist, dass er dann dort auftaucht. Ist er nicht, also einmal ja, aber er hat nur geschaut, aber nichts gemacht.
Mhm.
Aber diese ständige Angst, dass er doch, wenn er wieder auftaucht und wieder gewalttätig wird, das hat mich lange Jahre begleitet. Bei jedem Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte, habe ich wieder Angst gehabt.
Mhm.
Irgendwie klingt das komisch, wenn man sagt, ich war froh, dass er gestorben ist, aber ich wusste, nur dann habe ich Ruhe, weil ich nicht weiß, ob er nicht irgendwann wieder auftaucht.
Ja, dass eine Gefahr einfach nicht mehr da ist dann, ja.
Ja.
Und deine Erfahrungen im Frauenhaus, weil ich habe danach gefragt, weil das ja auch was sehr Spezifisches eben ist für Frauen. Ich finde es ja immer wieder, mir wundert es ja immer wieder, dass wir in Verhältnissen leben, wenn der Mann gewalttätig ist, dass die Frau ausziehen muss. Also man könnte es ja eigentlich auch andersrum machen. Ne? Man könnte sagen, die Männer sollen in ein Männerhaus gehen, wo sie erstmal sozialisiert werden und gewaltfrei lernen zu leben. Aber die Frauen müssen weg mit Kindern und müssen dort irgendwie ein eigenes Leben wieder aufbauen, anstatt in der eigenen Wohnung bleiben zu können. Das ärgert mich immer sehr, dieses Prinzip. Aber wie ging es dir im Frauenhaus? War das für dich dann, in jedem Fall war es aber ein Schutzraum erstmal, oder?
Naja, ich finde es in Wien einfach gut, dass die Adressen der Frauenhäuser nicht bekannt sind, dass man dort bleibt, bis man das alles, also bis man wieder eine Wohnung hat und alles wieder anfängt, mehr oder weniger normal zu laufen. Aber für mich war das einfach schlafen können. Also nicht Angst haben, dass ihr der Mann wieder irgendwann mitten in der Nacht auftaucht und womöglich zuschlägt, weil er sich wieder über irgendwas oder irgendjemand geärgert hat. Und ich fand das einfach, schlafen ohne Angst, das ist Macht.
Ist es in Wien auch so, ich kenne es nur aus Berlin, dass es viel zu wenig Plätze gibt in Frauenhäusern?
Ja.
Und
ja,
viel zu viele Frauen, die eigentlich einen Platz bräuchten, aber ja, abgewiesen werden müssen dann leider. Ist auch so in Wien?
Ja, leider. Es gibt immer wieder Demos deswegen oder Kundgebungen, weil wir theoretisch könnten wir ja in der Wohnung bleiben. Mhm. Es gibt so ein Wegweiserecht, mhm. aber wir haben in Österreich die höchste Femizidrate mhm. und die Frauen können nicht, also zu Hause können sie nicht bleiben, ja. aber in die Einrichtungen, die sind auch ständig überlastet. Es gibt Einsparungen, ja, mhm. tolle Regierung, die im Frauenbereich massiv spart. Mhm. Wir haben in der Wohnungslosenhilfe dasselbe Problem, wo Männer übergriffig werden, die Frauen belästigen, begrapschen, auch vergewaltigen. Und deswegen gehen die Frauen nicht in die Einrichtungen. Mhm. Was man in Wien wieder dann dazu benutzt, ja, wir brauchen nicht so viele Frauenplätze, weil die Frauen hinkommen. Gehen ja nicht ja. hin.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein schwachsinniger Umkehrschluss. Ja. Aber, ja. aber da würde ich dann gerne später gleich noch genauer dazu reden, zum Wohnungslosen-Thema und Obdachlosigkeit auch, was das vor allem für Frauen bedeutet. Also das heißt, du hast dir da selber wieder eine Existenz quasi aufgebaut, unabhängig. Und bist dann aber durch die Pflege, also durch die Care-Arbeit sozusagen in die Wohnungslosigkeit gerutscht. Was war der Moment, wo du dich dann politisch auch dafür interessiert hast, dass man da was machen muss? Was hast du dann gemacht oder wie hast du überhaupt davon erfahren, dass es Menschen gibt, die sich da engagieren?
Deutschland. Mhm. Ich habe bei einem Treffen, bei einer von vielen Veranstaltungen, die ich im Laufe der Zeit besucht habe, habe ich einen Mann aus Deutschland kennengelernt, der mir erzählt hat, was in Deutschland los ist. Und ich wollte unbedingt wissen, wie schlimm ist das in dem noch viel größeren Land als Österreich. Und war bei einem Wohnungslosentreffen in Niedersachsen. Und ich habe Geschichten gehört, also da wird dir schlecht. Aber mir ist nicht nur schlecht geworden, ich bin auch sehr wütend geworden. Und habe dann angefangen, auch in Wien aktiv zu werden, weil es ist so schwierig, Frauen zu finden, für die darüber sprechen wollen, weil mhm. die sich so schämen. Mhm. Männer haben da sehr viel weniger Probleme anscheinend, die sind dafür sehr viel aktiver. Mhm. Aber ich verstehe es nicht.
Also auch bei dem Treffen in Deutschland waren es vor allem Männer, die sie da getroffen haben. Mhm. Ja. Und wie hast du das dann in Wien gestartet?
Naja, dieser Chairman von Hope Europe mhm, also hat gemeint, wenn dich das so ärgert, ja, dann musst du was machen. Mhm. Und ich bin dann nach Wien gefahren, hab mich dann mal erkundigt, wie schwierig ist das, so einen Verein zu machen und habe dann mit meiner Tochter gesprochen und habe gesagt, ja, wärst du dabei? Und sie gesagt, ja klar, was muss ich machen? Habe ich gesagt, das ganze Computerzeug, weil das ist nicht meine Welt. Und sie hat gesagt, ja, das kriege ich hin. Also übersetzen und Online-Banking und was man da alles braucht, wenn man so einen Verein hat. Mhm. Und das macht sie. Sie ist Backstage, ich bin Frontstage.
Mhm. Magst du ein bisschen was erzählen darüber, warum ist es so, dass man Frauen weniger sieht in der Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit?
Das Problem ist, dass sehr viele Frauen in, ich habe den Begriff erst gelernt, in toxischen Beziehungen bleiben, mhm. dort von den Männern angefixt oder auf die Straße also geschickt werden und dort anschaffen gehen. Aber die Frauen wehren sich nicht, weil sie Angst haben, wieder auf der Straße zu sein. Mir hat eine Frau gesagt, ja, wenn ich den einen verlasse, ich weiß ja nicht, wie der nächste drauf ist, ob der nicht viel schlimmer ist.
Mhm. Also, dass Frauen eher aus Angst vor der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit und das, was ihnen dann dort geschieht, eben, dass sie eher ja, das Übel aushalten quasi und lieber bei einem gewalttätigen Menschen bleiben, als die Wohnung zu verlassen aus Angst.
So. Ja, vor allem, wenn sie Kinder haben, weil ja. sie Angst haben, dass man ihnen die Kinder wegnimmt. Ja. Aber ich denke auch nicht, dass das für die Kinder gut ist, wenn sie in so Beziehungen leben und unter solchen Umständen leben müssen, mhm. weil das prägt ja auch für später vor allem die Mädchen, die dann wieder in solchen Partnerschaften landen, wo Gewalt ein Thema ist, mhm. was auch nicht gut ist.
Und wie sind jetzt diese Einrichtungen, du hast schon gerade ein bisschen was erzählt, also das heißt, wenn eine Frau jetzt in eine Notschlafstelle kommt zum Beispiel, was begegnet ihr da in der Regel?
Ja, Männer, die teilweise übergriffig sind, blöde Witze, anzügliche Bemerkungen. Die Männer haben keine Konsequenzen zu befürchten, wenn sie, selbst wenn sie übergriffig werden, weil immer die Frau gehen muss und nicht der Mann. Was mich als Feministin extrem sauer macht.
Also wenn der Mann jetzt irgendwie eine Frau belästigt, dann, dann soll die Frau gehen, weil sie sich aufregt. Ja.
Ich war bis letztes Jahr August, also seit 2018, regelmäßig mehrere Tage in der Woche in einer dieser Einrichtungen. Und ich habe mit einem der Männer einen Kaffee getrunken und er hat sich eingebildet, wir haben eine Beziehung. Ist mir ständig viel zu nahe gekommen, war ständig aufdringlich, fast zudringlich. Und das ist, was mich wirklich geärgert hat, dass der männliche Sozialarbeiter mich mehr unterstützt hat als die drei weiblichen.
Mhm. Ja.
Aber das ist,
kann man öfter sehen,
das ist die Norm, eher die Norm als die Ausnahme. Und das macht mich sauer.
Das verstehe ich. Das heißt, eine Frau, die jetzt obdachlos ist, bleibt dann lieber nachts wo? Im Park oder irgendwo, sucht sie irgendwo Ecke, wo sie halbwegs sicher sein kann.
Vor ein paar Jahren haben sich die Frauen dann Hunde zugelegt. Wir hatten in Wien einen Mann, der sich dann selber gestellt hat, aber der hat auf schlafende, wohnungsobdachlose Menschen eingestochen. Ich glaube, zwei sind gestorben. Ein Mann hat überlebt, zwei Frauen waren tot. Auf jeden Fall zwei Tote, ein Überlebender. Und die Frauen hatten dann Angst und haben dann in zu zweit, dritt oder mehr eine Ecke gesucht zum Schlafen und haben sich dann teilweise einen Hund zugelegt, weil der Hund viel schneller reagieren kann, weil er ja viel besser hört. Was dann aber dann wieder das Problem ist, weil man darf mit den Hunden nicht in die Einrichtungen. Aber die Frauen wollten dann die Hunde nicht im Stich lassen und sind dann weiter auf der Straße geblieben.
Also ich denke gerade, wo du das gerade erzählst, für mich klingt auch gerade so die einzige Lösung, die ja überhaupt keine Lösung ist, aber die einzige schnelle Hilfe vielleicht in so einem Fall, wirklich sich dann als Frauen, mehr Frauen, die sie dann zusammentun, um so, sie halbwegs ein bisschen einen Schutz geben zu können. Also gibt es das öfter, dass sie dann mehr Frauen irgendwie zusammentun?
Ja, ich denke schon, weil die meisten wollen nicht in die Einrichtungen, weil übergriffig. Es gibt in den Sanitärräumen keinen Sichtschutz.
Es gibt ja überhaupt keine getrennten Bereiche wirklich?
Deswegen gehen die Frauen dort dann nicht duschen, weil die Männer dann ja auch in die Sanitärräume gehen können. Und ich hab mich damals so geärgert, ich habe mit einem Mitarbeiter von einer Organisation mal unterhalten und habe gesagt, warum macht man nicht für Trans, also für Queers, und Frauen einen eigenen Bereich und trennt ihn von den Männern. Und er hat gesagt, ja, wenn dann so eine Transfrau duschen geht, könnten die Frauen retraumatisiert werden. Habe ich gesagt, aha, aber wenn die Männer da stehen, während ich dusche, ist das voll okay, das ist keine Retraumatisierung. Ja, so hat er das noch nicht gesehen. Habe ich gedacht, Alter, du hast eine Ausbildung und denkst so, vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, was da nicht ganz richtig läuft bei dir, weil total daneben.
Ja, das ist ja immer so ein fadenscheiniges Argument, ne? So, das kann man nicht machen, weil was macht man denn dann mit den Transpersonen so? Und denke mal, ja, ganz real ist es absolut keine Bedrohung, die von einer Transperson ausgeht, sondern von einer hetero-cis-Person, Mann, die ganz selbstverständlich diese Frauen begrapscht oder belästigt und so weiter. Ja,
ja, wir haben eine Einrichtung, da liegen die Männer neben den Frauen. Ja. Also das Bett von der Frau steht genau neben dem Mann. Und in der Nacht wandern die Hände dann rüber und grapschen.
Ja, furchtbar.
Ich würde ihm die Nase brechen, aber das darf man nicht.
Ja.
Nee, für mich fällt das unter Notwehr. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen.
Ja. Ich denke auch. Also, das ist Selbstschutz.
Aber dann fliegt die Frau wieder.
Bestimmt, ja. Ja, also das sind wahrscheinlich jetzt in Wien oder Berlin oder woanders in Europa dieselben schlimmen Zustände, dass Menschen und vor allem Frauen überhaupt keine Möglichkeit haben, auf einen ja, menschengerechtes Leben wohnen. Was oder wo siehst du deine Rolle, sagen wir mal so, wo siehst du jetzt deine Rolle da an der Stelle?
Ich finde das total schlimm, dass die Frauen schweigen, dass die Frauen sich dafür schämen, dass sie in dieser Situation sind. Und wenn die Frauen selber nicht sprechen, dann spreche ich. Dass man immer noch die Frauen dafür verantwortlich macht, dass sie in dieser Situation sind, weil Alkohol oder Drogen, es gibt ganz viele und ganz unterschiedliche Ursachen, es gibt Kombinationen von verschiedenen Ursachen. Wenn ich die Möglichkeit habe, darüber zu reden, mache ich das auch, weil ich das einfach grundfalsch finde, dass sich die Frauen schämen und die Männer. Als wir das Projekt mit den Videos gemacht haben, haben mich Männer angesprochen, ihr macht ja schon wieder was für die Frauen, wann macht ihr was für die Männer? Habe ich gesagt, sobald wir 50-50 haben und die Frauen geschützt untergebracht sind und dort in Ruhe sich überlegen können, wie die nächsten Schritte sein sollen, dann können wir über Männer reden.
Und generell denke ich, es hindert ja niemanden daran, auch selber was zu machen. Also ich meine, du, wenn du selbst jetzt sagst, du engagierst dich und bist eine Frau und hast diese Perspektive auch und siehst diese Punkte, die meistens untergehen, warum Frauen, wie es Frauen in der Situation geht, dann ist es doch richtig, das besonders hervorzustellen auch. Also du hast gerade von dem Filmprojekt erzählt. Vielleicht kannst du kurz erklären, welches Filmprojekt das ist und wie ist es entstanden und was ist es?
Ja, wir wollten mit dem Videoprojekt zeigen, dass die Ursache für weibliche Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit nicht Alkohol und Drogen sind. Das sind ganz andere Hintergründe.
Entschuldigung, das heißt, warte mal.
Weiße Türen, weiße Fenster.
Genau, das kann man sich wo anschauen?
YouTube.
YouTube, okay. Und da gibt es 3 Kurzfilme.
3 verschiedene Frauen erzählen über die Hintergründe, warum sie wohnungslos geworden sind.
Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine gesehen, Renate, ne?
Ja.
Genau. Und da kam das auch vor, dass sie, also die hat ja erzählt, dass eigentlich niemand wusste, dass sie obdachlos ist. Und dass ganz viele Leute eben dann erst im Nachhinein erfahren haben und total überrascht waren, dass sie obdachlos ist. Und das fand ich sehr, ja, sehr bezeichnend, dass hier Frauen zusätzlich zu diesem Stress, den das eh schon bedeutet, ja auch noch dann noch irgendwie in dieser Scham sind und auch da nochmal extra Energie verbrauchen müssen, um das zu verstecken. Aber das ist so ein etwas, was du sagst, das ist, solche Filme zu machen, ist eine Öffentlichkeit geben. Das ist für dich so eine Rolle, die du siehst, die man da machen kann, dass man mehr Aufmerksamkeit drauf lenkt. Ja.
Mich ärgert immer, dass Männer dann immer so beleidigt sind. Aber ich habe ja das Problem mit den Männern ja auch bei Hope Europe gehabt, dass da praktisch nur Männer im Vorstand waren, die immer nur erzählt haben, was sie alles gern machen würden, aber nie in 11 Jahren einfach nicht gemacht haben. Und die dann beleidigt waren, da kommen 2 Ösis und stellen in 2 Jahren ein Projekt auf, sichern die Finanzierung und setzen um. Man muss nicht die Millionen haben, um ein Projekt zu finanzieren. Es gibt Projekte, die natürlich viel bringen würden, aber wenn man das Geld dazu nicht hat, muss man sich eben Alternativen überlegen, was man stattdessen machen kann. Aber gar nichts tun ist halt das, was man dann eigentlich überhaupt nicht machen sollte.
Und also was ich auch ja wichtig finde, generell jetzt, ob Männer oder Frauen, aber dieses, was du sagst, auch also die Leute selber sprechen lassen und die Möglichkeiten geben, zum Beispiel in solchen Filmprojekten, ist ja etwas, was viel wichtiger ist, denke ich, und viel zu wenig passiert, als über wohnungslose Menschen sprechen und über obdachlose Menschen sprechen. Meistens drüber sprechen, ohne selber die Leute selber zu Wort kommen zu lassen. Das ist, erlebst du auch so, oder? Wahrscheinlich.
Ich war mal bei einer Veranstaltung und da hat eine Frau auch zum Thema Wohnungslosigkeit, und da hat eine Frau gesagt, ja, ich wüsste ja gar nicht, wie ich mit solchen Menschen reden soll. Habe ich gesagt, wie unterhalten Sie sich gerade mit mir? Was? Sie? Habe ich gesagt, was stellen Sie sich unter wohnungs- und obdachlosen Menschen vor? Zerlumpt und betrunken und mit verfilzten Haaren oder und übel riechend, weil unter der Brücke schlafend. Sprachlosigkeit. Also ich verstehe das einfach nicht. Man kann doch auf Menschen zugehen mit den... Bei mir hilft, dass ich rauche. Weil die Menschen dann oft kommen und nach einer Zigarette fragen. Und meistens kommt man dann auch ins Gespräch und fängt an, sich zu unterhalten. Und dann hört man auch ganz... Manchmal ganz böse und manchmal ganz schlimme und manchmal total tolle Sachen.
Ja. Das heißt, wie sieht für dich jetzt momentan so dein Alltag aus? Du bist viel auf Diskussionen oder hast Kontakte, gehst in die Einrichtungen. Was machst du so?
Im Moment bin ich eher nicht in Einrichtungen, weil erstens bin ich Bezirksrätin in Wien, also politisch aktiv. Und diese ganzen Sitzungen und Kommissionen, was da alles anfällt, das muss ich ja auch machen.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also du hast nicht nur Hope Austria gegründet, sondern du bist auch gleichzeitig jetzt in einer Partei.
Linken Partei, bitte.
Die heißt?
KPÖ.
Ach so, du bist in der KPÖ. Okay, gut. Und da bist du Bezirksrätin. Okay, gut. Ja.
Es gab in Wien eine Bundesregierung von Herrn Kurz und Herrn Strache. Und wir sind mindestens ein Jahr lang jeden Donnerstag auf die Demo und habe dort Reden gehalten zum Thema Wohnen, Wohnungslosigkeit, Armut, weil da bin ich auch aktiv, wenn ich Zeit habe. Wir haben dann die Demos gemacht und die waren immer zu einem anderen Thema und wir haben dann ein Treffen gemacht in einem Park in Wien, und haben, weil wir überlegen wollten, jetzt haben wir so viele verschiedene Menschen kennengelernt, mit so viel verschiedenem Wissen, was machen wir jetzt damit? Haben eine Partei gegründet, haben kandidiert und...
Das war aber jetzt die
Links. Das war links. Links, da waren Partei, wir 23, genau. Bezirksräte.
Ja. Das dachte ich nämlich, das habe ich von dir recherchiert. Ich habe jetzt KPÖ gar nicht gewusst, aber die Linkspartei habe ich im Kopf gehabt.
Ja.
Okay.
Habe kandidiert und bin natürlich Bezirksrätin geworden. Immer wenn ich wo aktiv werde, bin ich sehr schnell irgendwo im Vorstand oder so. Obwohl ich das eigentlich nicht angestrebt habe.
Das ist halt deine Energie wahrscheinlich, die das macht.
Ich finde, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Politik und Aktivistin, ich wäre Aktivistin. Ich finde das einfach so spannend, daran zu arbeiten, etwas zu verändern.
Du machst dann Unterschied zwischen quasi, du nennst es Unterschied zwischen Politik und Aktivismus. Ich würde es, glaube ich, nennen Parteipolitik einerseits, weil für mich ist ja Aktivismus und das andere auch ist, politisch,
Parteipolitik. Das eine ist für mich der soziale Bereich und Politik wird massiv eingespart, und als Aktivistin rege ich mich darüber auf, weil wir als KP können nicht, also wir treten schon öffentlich auf, zum Beispiel zu den Einsparungen im Sozialbereich, in der Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe. Aber als Aktivistin kann ich mich auch anderen Gruppen, die zu dem Thema aktiv sind, anschließen und mit denen zusammen dann Kundgebungen, Demos machen.
Ja.
Also das sind dann zwei getrennte Bereiche.
Ja, das finde ich interessant, dass du dir das so in zwei Bereichen siehst, weil das habe ich bisher in meinen Gesprächen noch gar nicht so gehabt. Und ich finde es auch spannend, dort diese Brücken zu sehen, oder beziehungsweise das kann ich mit der Partei machen, aber das geht besser mit Aktivismus, so, oder?
Ja.
Okay. Ich selber kriege es in Berlin zum Beispiel extrem viel mit, natürlich. Also Menschen wirklich in Obdachlosigkeit, auf der Straße, in der U-Bahn, überall. Gibt es da irgendwie etwas, was du sagen würdest, als Menschen, die nicht obdachlos sind, wie miteinander umzugehen wäre?
Also ich würde es echt wirklich wichtig finden, dass sich Menschen zusammenschließen. Es sind viel mehr Menschen davon bedroht, ihre Wohnung zu verlieren. Und ich würde es echt toll finden, wenn sich die Menschen, die davon betroffen sind, zusammenschließen und solidarisieren mit denen, die schon auf der Straße sind. Mal vor die, ich weiß jetzt nicht, wie man das in Deutschland nennt, aber bei uns würde man sagen, vor dem Parlament, vor den Rathäusern, vor den Bezirksämtern, sich dort so lange hinzusetzen, hinzustellen und dort Radau zu machen oder einfach nur still stehen, dass man zeigt, das sind nicht irgendwelche Zahlen, das sind Menschen, um die es da geht. Und nur wenn wir das länger machen, so lange, bis die Regierung wirklich sagt, wir machen jetzt, ich finde es einfach unverschämt, dass immer die drauf zahlen, die eh schon nichts mehr haben. Wir sollen noch immer unsere Gürtel enger schnallen.
Also das heißt, dass es also wünschenswert, sagst du auch, wäre viel mehr Solidarisierung untereinander, auch gerade, weil wir ja zum Thema Wohnungen zum Beispiel sind, ja mehr Leute davon betroffen ist, wie nur die, die jetzt auf der Straße sind, sondern ja auch die, die selber schon kämpfen. Und man grenzt sich eher ab, als wie dass man so gemeinsame Solidarisierung hat, weil eigentlich sind wir alle vom selben Problem betroffen, eben von einem kapitalistischen.
Aber solange die Menschen sich nicht wehren, wird sich nichts ändern. Und das ist das Problem.
Ich denke halt, also ich erlebe das jetzt sogar bei mir selber, dass man selber so immer in diesem dauernden Existenzkampf ist, so wie zahlt man die Miete jedes Monat? Und ja, es ist wahrscheinlich keine Entschuldigung, so nichts oder zu wenig in meinen Augen irgendwie zu machen, aber das ist ja so ein zweischneidiges Ding, ne? Der Protest, der eigentlich sein müsste, wird dadurch erstickt schon fast, weil die Leute so viel damit beschäftigt sind, einfach nur eben ja, zu überleben. Oder ja, da ist keine Kraft oft mehr da. Und ich habe manchmal, ich frage mich auch selber, wie kann man das verstärken, dass es mehr Kraft gibt wieder, dass die Leute mehr zu Kraft kommen, trotz der schwierigen Lage. Wie machst du das? Wie hast du deine Kräfte? Woher hast du die?
Die Wut. Ich bin sowas von sauer, dass auf der einen Seite sagt die österreichische Bundesregierung, die Leute sollen sich fortpflanzen. Die Menschen leben in Wohnungen, die sie sich nicht leisten können. Die Leute haben nicht mal genug Geld, um selber zu essen. Ja klar, und dann setze ich Kinder in die Welt, ist ja total logisch. Mhm. Ich würde es einfach wichtig finden, dass die Kraft dazu haben, sich solidarisieren und die sie nicht haben, unterstützen, dabei sich zu wehren. Ich habe die letzten Jahre, bevor ich in Pension war, nicht mehr gearbeitet, weil als ich vor 10, 15 Jahren noch gearbeitet habe, habe ich für 30 Wochenstunden mehr bekommen, als ich am Schluss, also die Jahre bevor ich in Pension war, für 38 Stunden bekommen hätte.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich finanziere nicht irgendeinem Firmeninhaber seinen zweiten Porsche oder fünften. Wenn ich zu Hause bleibe, habe ich mehr Geld. Jetzt will man die Mindestsicherung senken, damit die Menschen einen Anreiz haben, zu arbeiten.
Ja.
Nicht, dass wir vernünftige Löhne zahlen.
Ja.
Ich kenne das System in Deutschland nicht, aber
ist
bei
schlimmer.
Uns fängt jetzt im Sommer, fangen jetzt an die Kollektivvertragsverhandlungen.
Mhm.
Wenn es um die Kollektivvertragsverhandlungen geht, da sind alle, ja, das können wir uns nicht leisten und wir haben solche Probleme und die Energiekosten und da gibt es 100 Begründungen, warum man die Löhne nicht erhöhen kann.
Mhm.
Kurz nachdem die ganzen Kollektivvertragsverhandlungen abgeschlossen sind, kommen auf einmal, wie viel mehr die im letzten Jahr an Gewinne hatten.
Ah ja, interessant.
Ja, ich finde das dann immer spannend, weil vorher sind sie am Jammern, als wären sie knapp vorm Konkurs oder eigentlich schon fast im Konkurs. Und dann kommen die Gewinnmeldungen, 11%, 22%. Und da einer überbietet den anderen, aber sie sind alle nicht in der Lage, die Menschen vernünftig Löhne zu zahlen.
Ja. Was du vorhin gesagt hast, habe ich mir auch nochmal jetzt gerade gemerkt, so diesen Punkt zum sagen, ich habe damals so und so viel Geld verdient, jetzt würde ich weniger verdienen. Warum soll ich das machen? Also, dass man sich selber, man muss sich selber oft dieser Logik entziehen und sagen, Moment mal, man wird ja sehr stark so hineingetrichtert in so, du musst schon was machen, du musst dir das erarbeiten, du darfst nicht faul sein und so. Und also diese ganzen Zuschreibungen an Menschen, faul zu sein, nichts zum tun oder dann jetzt bei der Wehrpflicht, bei uns geht es ja los mit quasi keine Verantwortung zu übernehmen und so ein Quatsch. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber so dieses, man muss sie sehr stark immer wieder so einer Logik entziehen, um zu sagen, ich bin diesen Menschen nichts schuldig. So, und das ist, glaube ich, da ist in Deutschland, glaube ich, sogar noch mehr diese Geisteshaltung. Man ist erstmal nichts wert. Man muss irgendwie immer beweisen, dass man was wert ist. Und das finde ich sehr furchtbar.
Ja, ich denke, die können das so lange machen, solange die Menschen sich das gefallen lassen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache es nicht.
Ja.
Und wenn das alle machen, dann müssen die ja andere Löhne zahlen, weil wo kriegen die Arbeiter her?
Ja, das ist schon also gesamtgesellschaftlicher Zustand, wo man gerade auf alle Fälle sehr viel Probleme sieht und die hat und die wahrscheinlich schlimmer werden, wenn nichts in dem Sinn dagegen gemacht wird wahrscheinlich. Ne?
Aber die Bundesministerin will 38 Abfangjäger.
Genau, es ist in Österreich
also
auch
da,
so. Ne?
Da denke ich mir, Alte, geht's noch?
Ja, aber wieder gutes Geschäft gemacht irgendwer, jemand anders. Ja. Okay, also sind wir ein bisschen quasi in das Gesamtgesellschaftlichere, was ja sowieso, es hängt ja immer alles zusammen. Ne? Ja. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zum Thema, was wir ganz am Anfang, du hast gesagt, du siehst ja als Aktivistin fürs Recht auf Wohnen auch. Ja?
Ja.
Siehst du da Konzepte, für die du jetzt auch direkt aktiv bist vielleicht oder die du kennst schon, die anders wären? Also siehst du da andere Ideen, wie es anders gehen könnte?
Ich habe gesehen, was man in Finnland gemacht hat. Man hat die Einrichtungen geschlossen, hat daraus Wohnungen gemacht und die Menschen konnten so viel Sozialarbeit oder Suchtberatung oder was immer sie für Probleme haben, die konnten selber entscheiden, wie viel brauche ich und wie lang brauche ich. Und in Österreich macht man das ganz anders. Es werden laufend Einrichtungen geschlossen. Das löst das Problem nicht.
Ja, nur schließen bringt sicher nichts.
Nein, man spart massiv ein. Man hat im Suchtbereich Projekte, die seit 20, 30 Jahren gut gelaufen sind, wo die Menschen dann wieder zurück in den Arbeitsmarkt gekommen sind, hat man jetzt geschlossen. Und jetzt überlegt man, was macht man mit all den Menschen, die jetzt wieder auf der Straße sind.
Ist das also von Finnland, weil du gerade geredet hast, das ist ja dieses Housing First Prinzip quasi, oder gibt es das noch so? Ich habe das mal vor ein paar Jahren
Ja. Wir haben in Österreich offiziell 24.000 Wohnungs- und obdachlose Menschen. Offiziell. Wir haben in Wien zwischen 60 und 70.000 inoffiziell freistehende, also leerstehende Wohnungen. Das Problem könnte man ja lösen. Aber man tut es nicht. Und das ist das, was mich so aufregt.
Ja, also Housing First würde ja heißen, eben erstmal, dass der Mensch wieder einen Wohnraum, einen für sich, einen geschützten Wohnraum bekommt, um dann weitergehen zu können und zum Beispiel wieder irgendwie vielleicht eine Arbeit oder eine Therapie zu bekommen und so weiter, weil alles hängt ja miteinander zusammen. Ein Mensch, der als Beispiel auch Drogenprobleme hat, kann sich ja nicht darum kümmern, wenn er auf der Straße ist. Und als Argument eben kommt ja dann oft, naja, aber so viel Wohnraum haben wir ja gar nicht, da sagst du, nee, den hätten wir schon, der steht leer oder wird halt spekuliert damit zum Beispiel, ja.
Ich habe vor ein paar Wochen habe ich gehört, da haben die einen Bericht in den Nachrichten gehabt, wir haben fast 300 Menschen wieder eine Wohnung gegeben. 24.000 Menschen?
Ja.
Denke ich mir, wo ist da die Relation? Wir haben in Wien einen grünen Bezirksvorsteher und der ist mit einer Flex durch den Bezirk gegangen und hat diese Schlüsselkästen, wovon diese ANP, diese Schlüssel drin sind, abgeschnitten und mitgenommen. Und wir haben in Salzburg haben wir einen Vizebürgermeister von der Partei und der ist seit 2024 Vizebürgermeister
von der KPÖ.
Und hat die ersten Wohnungen letztes Jahr übergeben und jetzt ist er, ich habe letzte Woche die Mail bekommen, er arbeitet jetzt daran, dass diese ganzen Kurzzeitvermietungen, dass das nicht mehr sein darf. Ja.
Da glaube ich nämlich auch, also gerade auch, also ich bin jetzt selber jetzt kein großer Anhänger von Parteipolitik, aber also gerade auf der kommunalen Ebene denke ich mir, da kann man wirklich doch was machen auch. Und jede Stadt kann für sich ja auch da schon eingreifen, was zum Beispiel diese Ferienwohnungen betrifft. Also es wird ja extrem Geschäft damit gemacht. Es wird gekauft, es wird dann irgendwas reingestellt und dann wird es zu verrückten Preisen tageweise vermietet. aber es wäre eigentlich eine Wohnung, die die Leute zum Wohnen in der Stadt brauchten und nicht irgendwie, wenn ein Tourist, denke ich mir, kann ja einfach in ein Hotel gehen, dafür sind die Dinger da. So, ne? Aber ja, das ist etwas, was man auf der Stadtebene, denke ich, schon sehr gut lösen könnte, wenn dafür der Wille da ist. Und in Berlin sehe ich das zum Beispiel, da ist wieder das Problem, immer wieder, man kann es theoretisch melden, dass solche Wohnungen gibt, aber dann passiert nichts. Also ich kann sagen, ja, bei mir im Hinterhof ist ziemlich sicher eine Airbnb-Wohnung, die sicher nicht legal ist da, weil es gibt ja also bei uns sowas wie Zweckentfremdung, also Zweckentfremdung von Wohnraum, dass sie eben, dass ein Riesengeschäft damit gemacht wird, dann meldest du das und das war's dann. Dann verendet das da auf dem Amt, so diese Meldung. Oder sie sind einfach gnadenlos überfordert. Also es liegt schon daran, dass wir jetzt in Berlin auf alle Fälle nicht die passende Regierung haben, die sich darum kümmern könnte, da weiter irgendwie Initiativen reinzustecken, dass da zum Beispiel dieses Amt verstärkt wird, dass mehr Leute sich darum kümmern und dass dann halt wirklich auch hohe Strafen gibt für die Leute, die das zweckentfremden. Ja.
In Salzburg können die Nachbarn melden, wenn ihnen was auffällt. Ich weiß, dass in Wien geht die Baupolizei, die gehen in die Wohnhäuser und die sehen ja dann schon diese Boxen hängen. Und schauen sich dann im Haus um, die läuten auch bei den Wohnungen und fragen, ob da wohnt oder eben nur Kurzzeit da, für ein paar Tage oder eine Woche. Oder. Hm. Also ich weiß, dass da Vermieter schon die Wohnungen dann zurückgeben mussten, aber die kaufen oft ganze Häuser und sind dann nicht sehr nett zu den sogenannten Bestandsmietern, genau, die da schon länger oder lange leben. Und drängen die dann raus, weil dann können sie ja viel mehr verdienen, weil wenn jemand seit 30 oder 40 oder noch mehr Jahre einen Mietvertrag hat, dann zahlt er ja kaum Miete, dann kann man echt gut verdienen dran. Ja. Das Problem ist nur, dass die Mieter natürlich nicht freiwillig ausziehen, aber dann macht man alles, um ihnen das Leben so ungemütlich wie möglich zu machen, sie mit Klagen einzudecken, ihnen auf einmal irgendwelche ganz merkwürdig, also du darfst den Keller nicht mehr benutzen, du musst den Keller innerhalb von einer Woche geräumt haben oder lauter so unsinniges Zeug. Und die Stadt Wien geht jetzt vor, wie massiv und wie ernsthaft sie das machen, weiß ich nicht. Mhm. Aber wenn das Fernsehen dabei ist, muss man natürlich so tun, als ob. Aber wie gut das wirkt und wie langfristig, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir schon ganze Bezirke haben, wo keine normal vermietete Wohnung mehr ist.
Ja, also das ist auf alle Fälle ein großes Feld. Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, wo du sagst, das würdest du, da würdest du gerne drüber reden?
Was mich immer so ärgert, wenn Menschen aus Deutschland mir erzählen, wie toll das in Österreich ist. Ich habe mich vor 2 Wochen, war ich bei so einem Online-Meeting und da hat wieder ein Berliner erzählt, er war in Wien und da wurde ihm erzählt, was wir nicht alle für tolle, schöne Wohnungen haben und wie günstig. Und
das rote Wien, also dieses der Gemeindebau.
Das ist schon lange nicht mehr so. Wir haben jetzt die zweite Amtsperiode mit... Also der SPÖ-Bürgermeister und der Vizebürgermeister von den Neos, die sind beide total neoliberal. Das Vergabesystem bei den Sozialwohnungen ist extrem willkürlich. Also du stellst jetzt einen Antrag, weil du 2 Kinder hast und eine größere Wohnung brauchst. Wenn du Glück hast, sind deine Kinder im Teenageralter, nicht mehr im Babyalter, dann bekommst du vielleicht einen Vorschlag. Dann ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, dass die Kinder sowieso ausziehen. Wir haben ganz viele Kinder und Jugendliche, die, sobald sie 18 werden, egal ob jetzt welche Staatsbürgerschaft sie haben, wir haben ganz viele unbegleitete Minderjährige, die an ihrem 18. Geburtstag auf die Straße gesetzt werden. Und dann niemand haben, also die sind vielleicht mitten in einer Ausbildung oder Schule oder was immer. Wir haben einen massiven Anstieg bei den jungen Wohnungs- und Obdachlosen, die dann in die Drogensucht, Kriminalität oder Horizontales abrutschen. Man kann hinter einem Busch schlafen, aber man hat trotzdem Hunger.
Mhm.
Und irgendwie muss man ja auch was zu essen bekommen. Die Wohnungslosigkeit steigt auch bei den Alten. Wir haben ganz viele Frauen, die es gerade noch schaffen, wenn der Ehemann, Partner noch lebt. Aber wenn der stirbt oder ins Pflegeheim muss, dann haben die Frauen ein Problem, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Es wird aber nicht darüber gesprochen.
Ja.
Und es ist nicht immer so, dass die Kinder dann sagen, sie übernehmen die Finanzierung der Wohnung von der Mutter. Also ich habe bei meiner Antrittsrede bei Links, als wir die erste Versammlung gehabt haben, habe ich gesagt, so wie die Preise und die Mieten durch die Decke gehen, hätte Niki Lauda, er wäre blass vor Neid, in welcher Geschwindigkeit die nach oben gehen. Aber das Ansteigen von den Mindesteinkommen, Mindestsicherung, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, jede Schnecke überholt die Steigerungen. Und es ist immer, es wird immer schlimmer.
Ja.
Und wenn ich mir dann anschaue, was unterstützt wird, wir hatten vor, glaube ich, 10 Jahren oder so, oder 15 Jahren, hatten wir Bankenkrise. Die Banken haben noch immer nicht, diese Kredite, die sie damals bekommen haben, noch immer nicht zurückgezahlt. Die hatten letztes Jahr Milliardeneinnahmen und der Herr Bundeskanzler ist so stolz darauf, dass die jetzt im Jahr 300 Millionen zahlen.
Mhm.
Bei 11 Milliarden spüre ich keine 300 Millionen. Das machen die Zinsen locker wieder.
Aber du denkst also, dass es gibt noch oft von, also aus Deutschland aus zum Beispiel so diese Geschichte, so in Wien ist ja alles besser. So, da hast du das schon öfter erlebt, dass die Leute das dir so erzählen, dass es Wien angeblich sozialistischer wäre und noch gerechter, oder?
Es macht mich jedes Mal wütender, weil ich sage, ich lebe dort, ich weiß, was da abgeht. Diese Wohnungen, die da über Housing First vergeben werden, keine Heizung drin, kein Warmwasser. Mhm. Die Wohnungen sind in einem Zustand, also als ich in eine der ersten Wohnungen gezogen bin, war eine Spüle drin, ein Herd drin, Warmwasser. Jetzt hast du das alles nicht mehr. Und wenn die Wohnung dann, weil du ja nicht heizen kannst, also in Wien, wenn man sagt, man hat Schimmel, fangen alle zu lachen an und sagen, ja klar, du hast nicht richtig gelüftet. Das ist ein Running Gag in Wien inzwischen, weil wir immer mehr Leute haben, die sich das gar nicht leisten können, weil die Wohnungen in einem Zustand sind, die kannst du eigentlich gar nicht mehr vermieten.
Aha, okay.
Wir hatten bis 2010 waren befristete Verträge die Ausnahme.
Ja.
Die waren ganz vereinzelt. Letztes Jahr waren zwischen 80% und 85% befristet.
Ach.
Also es hat massiv zugenommen, die Mieten, da werden Löcher vermietet, dass die sich nicht schämen, sowas zu vermieten. Da machen die Wohnungsbesichtigung mal abends, damit du die Schäden nicht so siehst, weil es ist ja kein Strom dort. Kaputte Fenster, kaputte Böden. Du bekommst einen befristeten Vertrag für 3 Jahre, sollst die Dusche sanieren, die Heizung machen, den Fußboden sanieren, die Fenster sanieren und dafür zahlst du dann 50 bis 100 Euro weniger.
Aha. Ja, krass. Okay, also das ist, wenn man genauer hinschaut, schaut es ja anders aus, als wie so sich die selber dann oft so auf die Fähnchen schreiben, dass sie ja eh was gemacht haben, so ein bisschen. Ja, okay.
Aber ich verstehe nicht, wieso man in Deutschland solchen Unsinn glaubt.
Das hat, glaube ich, einfach so, es ist lang immer so als Vorzeigebeispiel gewesen, so dieses, dass hier Gemeindebau gibt und dass hier jeder irgendwie eine Wohnung kriegt und das hat sie sehr lang gehalten. Es hat ja mal eine Zeit gegeben, wo das ja irgendwie schon besser war auf alle Fälle. Aber ja, also die Zeiten sind ja seit dem Neoliberalismus auf alle Fälle vorbei. Ja.
Ja, das Problem ist, dass die Leute, die mal in einer Gemeindewohnung oder Sozialwohnung sitzen, gehen die ja nicht mehr raus. Und die werden vererbt.
Ah ja.
Das heißt, im Marxhof könnte jetzt die 3. oder 4. Generation sitzen. Das heißt, die kommen gar nicht mehr auf den Markt, weil wenn du ein Blutsverwandter bist von dem Mieter, dann kannst du die Wohnung übernehmen.
Okay.
Ja. Und damit kommen die Wohnungen nicht mehr auf den Markt.
Gut, also ich meine, es ist gut für die Leute, die die Wohnung dann kriegen, aber natürlich fehlen dann trotzdem den anderen ja, denen es auch nicht gut geht, auch Wohnungen. Ja. Also es muss einfach mehr her.
Ich habe für meine Wohnung 3.200 ungefähr gezahlt, also diese Eigenmittel. Eine kompletter Neubau, der ist erst, ich bin einen Monat nach der Fertigstellung eingezogen. Wir haben Gemeindewohnungen, die 10, 15 oder noch mehr Jahre alt sind, wo du 15.000, 20.000 zahlst. Krass. Ich habe 57 Quadratmeter, die Wohnung hat zum Beispiel nur 40 und ich zahle das 3-4-fache, wenn nicht noch mehr, damit ich so eine alte Wohnung überhaupt bekomme.
Ach, krass.
Und wenn du Pech hast, lässt der Vormieter seine Möbel drin, die du dann auch noch quasi Ablöse zahlen sollst. Und dann bist du schnell bei Summen, da kann keiner mit, der das Geld nicht hat.
Wollte ich gerade sagen, das trifft ja dann eine ganz andere Klientel. Ne? Das ist ja dann nicht, also ich könnte jetzt nicht 15.000 Euro hinlegen für irgendeine.
Wer kann das schon? Ja.
Oh Gott, okay. Aber danke, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das, glaube ich, gut mit diesen Legenden ein bisschen auch aufzuräumen. Ne?
Ja, vielleicht muss ich dann nicht so oft erklären. Jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde, kriege ich alle Zustände, weil ich mir denke, wie kommt es dazu? Wie erzählt so einen? Ich war mal in Berlin bei einer Tagung und da hat auch so ein Vertreter von Wiener Wohnen erzählt, was, wie toll das ist und Neubauten gezeigt und ich habe gesagt, ja und wieso zeigen sie dann nicht die Wohnanlage, in der ich wohne, wo der Verputz von den Wänden fällt, wo es schimmelt, wo die kaputten Fenster sind. Oh, wir hatten ganz schnell eine Pause. Ich konnte nicht Pause machen, weil ich gehe normalerweise, hole ich mir einen Kaffee und gehe dann rauchen. Ich konnte nicht, weil auf einmal solche Massen rund um mich waren und dieser Vertreter hat mich dann ziemlich sauer angeguckt.
Dass aber, du ihm seinen Vortrag ruiniert hast.
Ja, ich musste dann in der Pause Vortrag halten, weil die Leute dann wissen wollten, wie es dazu kommt. Und bei uns kommt ja zu diesem ganzen Mieter ja noch Strom, Heizung, Warmwasser dazu. Das heißt, das muss er dann noch extra zahlen. Und wenn die Wohnungen in einem so schlechten Zustand sind, dann zahlst du wie verrückt, obwohl die Heizung eigentlich beim Fenster rausgeht.
Ja.
Das ist es ja, was mich so ärgert. Man sagt dann den Leuten, obwohl sie heizen, es ist. Also ich kann mich erinnern, als es in meiner Wohnung geschimmelt hat, hat mir der Vertreter vom Vermieter gemeint, ja, atmen Sie nicht mehr aus, dann schimmelt es nicht. Habe ich gedacht, der will, das ist jetzt ein Scherz. Nee, war kein Scherz, der hat das wirklich so gemeint.
Ja.
Und ich war, ah ja, und meine 4 Blattpflanzen sollte ich rausnehmen.
Ja, klar, ja, am besten gar nichts in der Wohnung haben. Okay, eine Frage, die ich immer am Schluss bei jedem Interview stelle, weil die Sendung heißt ja Die gefährliche Alte, ist: Bist du eine gefährliche Alte?
Wenn man mich reizt, ja. Also ich muss jetzt nicht mehr zuschlagen, aber verbal, ja. Die Leute, die mich kennen, die wissen, es ist ganz schlechte Idee, mich zu ärgern. Weil dann scheppert's. Okay. Aber sowas von. Verbal.
Okay.
Ich bin überzeugte Pazifistin. Das Einzige, wo ich wirklich ausraste, ist menschliche Dummheit. Wenn man mir meinen Kuchen wegnimmt und mein Strickzeug, dann werde ich wirklich rabiat.
Okay. Ja, das das finde ich ganz gut, also diese Vorstellung. Eine gefährliche Alte, wenn man ja den Kuchen und das Strickzeug wegnimmt.
Naja, ich bin Oma, hallo. Aber eigentlich wollte ich, wenn ich in Pension bin, am Balkon sitzen und stricken und Kaffee trinken und Sprachen lernen und Trommeln lernen. Ich habe keine Zeit.
Ja,
meine Tochter sagt immer, Mama, du bist eine Pensionistin, du hast keine Zeit.
Ja.
Aber für sie nehme ich mir die Zeit.
Das ist gut.
Und sie ist die nächste Generation. Und sie ist noch schlimmer. Welt, freue dich.
Sehr gut. Okay.
Sowas braucht die Welt.
Ja, das ist schön. Und ich finde auch schön, wie du gerade sagst, es ist weitergeben, wenn es weitergeht. Das ist, glaube ich, gut, dass wir solche Leute wie dich haben, die es dann weitergeben auch. Ne? Das ist super. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch mit dir. Und ich wünsche dir, dass du ein bisschen mehr am Balkon sitzen kannst auch und dass du trotzdem weiter diese Energie weiter tragst, die du da gerade ausstrahlst die ganze Zeit. Vielen Dank.
Gerne. War mir eine Freude.
Ja, das war die 16. Folge schon von Die gefährliche Alte. Und ich mache ja diesen Podcast jetzt schon eine kleine Weile. Natürlich ist da auch immer ein bisschen Arbeit dabei, technisch gesehen. Aber in erster Linie ist es wirklich ein großes Geschenk, so tolle Frauen wie Regina kennenzulernen. Eine Frau, die schon so vieles erlebt hat, auch sehr harte Zeiten und trotzdem wirklich so vor Energie sprüht und, ja, ich würde sagen, lustvoll wütend für etwas kämpft, das fasziniert mich sehr. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Regina, wie sie sagt, wenn sie was anfängt, dann gleich zum Beispiel zur Bezirksrätin gewählt wird, weil sie ganz zielgerichtet den Dingen auf den Grund geht. Weil das Problem am Kapitalismus ist ja, dass er die Leute glauben lässt, dass alles viel zu komplex ist, als dass man es verstehen könnte, dass es keine Alternative dazu gibt und dass es quasi ein Naturgesetz ist, dass die Preise immer höher und die Löhne oder sozialen Ausgaben im Verhältnis dazu immer niedriger werden. Und dabei verliert man natürlich sehr schnell aus dem Blick, dass jeder Mensch ein Recht auf ein Leben in Würde hat und Essen, Gesundheitsversorgung und eben auch eine gute, trockene, genügend große Wohnung zählen dazu. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ein Grundrecht jedes Menschen. Und es ist möglich, das zu realisieren. Es ist nur nicht politisch gewollt. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Und egal, ob wir auf der Straße sind oder noch 2 bis 3 Jobs haben, um gerade noch unsere Miete zu finanzieren, wir sind alle vom selben Problem betroffen. Sollten uns dann deswegen viel mehr solidarisieren, statt voneinander abgrenzen. Das fehlt mir zum Beispiel auch oft in ja eher linken Gruppen oder Gewerkschaften oder MieterInnenvereinigungen, als ob arbeitslose oder wohnungslose Menschen eine andere Spezies wären. Das hat Regina, finde ich, auch hier sehr gut auf den Punkt gebracht. Also einfach mal rausgehen, eine rauchen, mit den Leuten reden statt über sie, die Probleme nicht bei den Auswirkungen sehen, sondern bei den Verursachern. Und als extra Tipp für alle Germansplainer über Wiener Gemeindebau, vielleicht mal weniger Nostalgie und ein bisschen mehr Praxis. Ja. Und wie immer wieder, nach einer Folge hört ihr jetzt wieder einen Track von Velvet Something Super Dark zusammen mit Snow Omen diesmal. Und der Track heißt Cold City Concrete. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Musik.